Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host in dieser Sendung. In dieser Folge haben wir einen Gast, dessen App fast jeder Corpo auf seinem Handy hat. Mit der Couleur-Bummel-App begann vor 10 Jahren eine ganz kleine Revolution, was das Bummeln betrifft. Da erstmals jede Verbindung einer Stadt mit Haus aufgelistet war. Und das hat das Bummeln unfassbar einfacher gemacht. Ich habe die App selber sehr häufig benutzt. Ihr Entwickler ist Björn Mascholek, er ist CV aus Aachen und alter Herr der KDSTV Marcha Breslau Aachen im CV. Schön, dass du da bist, Björn.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, dann lass uns doch mal direkt hier zum Eingemachten übergehen. Ist in Aachen irgendwas passiert, korpotechnisch in der letzten Zeit?
Das ist eine sehr gute Frage, denn ich war schon länger nicht in Aachen. Also mein letzter Auftritt, glaube ich, auf dem Haus war letztes Jahr zum Stiftungsfest. Und der nächste wird vermutlich dieses Jahr zum Stiftungsfest sein. Deswegen bin ich über den aktuellen Corpo-Tratsch aus Aachen gar nicht so informiert. Aber das werde ich dann auf dem nächsten Stiftungsfest alles nachholen.
Sehr gut. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen so über dich sprechen. Wann und wie bist du denn damals aktiv geworden?
Ich bin nach Aachen gekommen 2005, bin dann im Wintersemester aktiv geworden und habe eigentlich ganz klassisch über die Wohnungssuche einen Platz auf dem Haus bekommen. Als ich irgendwann im Spätsommer dann nach Aachen gekommen bin und eine Wohnung suchen wollte, hatte ich mir ein paar Sachen ausgesucht, unter anderem Wohnheime, weil ich schon eigentlich wusste, dass ich nicht alleine wohnen möchte. Um einfach es einfacher zu machen, Leute kennenzulernen vor Ort. Und dann hatte ich ein paar Wohnheime, ein, zwei WGs hatte ich mir ausgesucht als Kandidaten und eben unter anderem auch die Marcha. Mhm. Und das kam über einen Schulfreund von meiner Mutter, der ist tatsächlich Bundesbruder. Aber es gibt relativ, also ich kenne ihn persönlich eigentlich nicht oder kannte ihn zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich persönlich. Aber es gab halt über, weiß ich, zwei, drei Ecken dann der Hinweis, wenn du nach Aachen gehst, klopf doch mal da an der Hitzeallee und schau dir die Leute mal an. Also relativ unverbindlich, kein wirklich großer Druck dahinter, sondern einfach guck dir die Leute an, ob es passt. Und aus Termingründen war das dann tatsächlich die erste Station in Aachen. Mhm. Hatte mir die anderen Besichtigungen hingelegt. Dann kam ich aufs Haus und wurde rumgeführt von zwei Leuten und dann war die Suche eigentlich auch schon beendet. Nicht die ganz große Hausführung, aber der Tresen war dabei, ja.
Okay.
Genau, und ja, dann war ich schon relativ schnell klar, nach ein paar Minuten, das passt wirklich sehr gut. Und auf ein Haus zu ziehen mit 19 Buden, da hat man, glaube ich, eine größere Chance, eine gute Verbindung aufzubauen zwischen den anderen Mitbewohnern, als wenn du in ein Wohnheim ziehst, wo du dann 400 Personen hast.
Mm,
ja. Und genau, da gefiel es mir so gut, dass ich dann da geblieben bin.
Ist ja auch euer Haus architektonisch ein bisschen schöner als das übliche Studentenwohnheim.
Etwas schöner als die Türme, die dann die Alternative gewesen wären da unten. Genau, ja.
Ihr habt ja echt eine krasse Hütte. Das ist ja wirklich ein wunderschönes Haus, was ihr da habt auf der Nizza Allee. Das ist ja cool. Ich meine, das ist ja praktisch gespiegelt architektonisch die kleine Schwester praktisch vom Haus, vom VDST, was daneben ist, was eigentlich praktisch 1:1 das gleiche Haus, einfach mal 1,5 größer ist.
Ja, genau. Genau. Die Häuser gehörten auch zusammen damals. Eins war das Wohnhaus und eins das Empfangshaus.
Aha.
Und der VDST nebenan, der hatte diesen riesigen Balkon vorne und diese etwas etwas einladender aussehende Fassade, würde ich fast sagen, oder etwas repräsentativere Fassade. Und da waren dann eher die Empfänge und nebenan wurde gewohnt. Genau.
Mhm. Ja, es ist wirklich sehr schön bei euch. Ich war ja ein paar Mal ADH bei euch. Da habe ich auch noch eine lustige Geschichte. Und zwar, das hatte ich schon mal in einer anderen Folge erzählt, das ist exakt der gleiche Abend gewesen. Und zwar, das war in der Nacht damals, war ich mit meinem Leibfuchsen bummeln von Gründonnerstag auf Karfreitag. Und vor 12 Uhr war es halt noch so, dass die anderen CVs, die wir vorher so abgebummelt haben, haben noch die Türen aufgemacht und so weiter und alles gut und so. Und dann haben wir bei euch geklingelt. Es war nach 12 Uhr schon und dann hat ein Bundesbruder von dir aufgemacht. Ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Sehr cooler Besuch, gut hier Düsseldorf und Teutonia Aachen. Können wir noch reinkommen? Und dann war dann so, ja, nee, wir haben jetzt Karfreitag. Das ist der Tag, wo der Herr verstorben ist. Wir lassen hier niemanden mehr rein. Ich kann Ihnen aber ein Wegbier mitgeben. Es war auch wirklich Totenstille im Haus, keine Musik lief oder so. Und ich so, ja, okay, gut, dann nehmen wir das für Wegbier. Und dann haben wir es bekommen und dann sind wir weitergegangen. Und dann sind wir zu Franconia Aachen gegangen, haben dann da geklingelt, laute Musik, Tür auf, Tür, also, ne, die Tür hat die richtig, also der Typ hat die richtig aufgerissen und so, ja, was ist los? Ich so, ja, Couleur besuchen. Dann haben wir noch bis 3 Uhr nachts bei denen dann halt gezaubert. Das war denen dann herzlich egal mit Karfreitag. Und dann sind wir ja in diesen ominösen Nachtsgottesdienst gelandet, wo irgendwie 45 Minuten absolute Stille war. Dann wurde eine Strophe gesungen und dann haben wir das durchgezogen, bis wir mit der Bahn wieder nach Hause konnten, weil wir unsere Schlafmöglichkeit bei Teutonia nämlich verloren haben, noch in der Nacht.
Ja, das ist interessant. Also ich kann mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen, welcher Bundesbürger das gewesen sein soll, aber da muss ich mal Nachforschung anstellen, glaube ich. Das ist interessant.
Ja, das war auch war ein lustiger Abend. Also war von den vielen, vielen Bummelaktionen eine der lustigsten Nächte. Wo kommst du denn ursprünglich her?
Ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, aus Mülheim. Und bin da zur Schule gegangen und dann zum Studium nach Aachen. Hab sonst viel Zeit in Düsseldorf verbracht auch, aber eigentlich eher privater Natur.
Ach echt? In Düsseldorf?
Genau.
Haben wir sie ja nie gesehen.
Ich war nicht so oft auf den Häusern, sondern mehr bei der DEG, beim Eishockey. Ah. Da habe ich eine Dauerkarte gehabt für, weiß nicht, 14 Jahre, glaube ich. 15 vielleicht.
Ja. Ja. Ich bin auch DEG-Fan früher gewesen. Sehr schön.
Gewesen?
Ja, es hat sich irgendwann halt ergeben. Ich bin irgendwann ein Rhinefire-Fan gewesen, als die NFL Europe noch groß war. Da hatte ich auch Dauerkarte und mit der ganzen Familie zusammen. Das war immer dann Ritual, also während der Schulzeit dann am Samstag dann immer zu den Rhinefire-Spielen zu gehen. Zumindest die nicht auswärtig waren. Und davor war halt die EG. Hatte ich auch ein Trikot, hatte ich in der Grundschule immer viel an. Und war immer sehr schön.
Gut.
Was hast du denn studiert?
Studiert habe ich wenig überraschend Informatik, allerdings nicht von Anfang an. Ich habe, ich war immer schon gut mit Computern, deswegen lag Informatik relativ nah. Ich habe in der Schule auch schon immer irgendwie den Lehrern ausgeholfen, wenn es mal wieder nicht ging. Oder ich war der Erste mit einem CD-Brenner und habe dann da etwas ausgeholfen. Und wurde eigentlich überall gefragt, wie wenn mal ein Drucker nicht ging oder irgendwas nicht funktionierte. Und da habe ich schon angefangen, so ein bisschen mir das Programmieren beizubringen. Mhm. Und dann ging es halt Richtung Studium und dachte mir, okay, eigentlich ist das so der offensichtliche Studiengang. Man geht natürlich immer dahin und denkt, okay, ich spiele gerne am Computer, ich arbeite und bastel gerne daran. Mhm. Aber was einem anfangs nicht so klar ist, ist, dass das eigentlich zu mindestens dem Drittel bis zur Hälfte ein Mathe-Studium ist. Mhm. Und diese ganzen Computerspiele eigentlich spätestens im zweiten Semester rausgefiltert werden. Jetzt lag mir aber Mathe auch ganz gut. Und eigentlich dachte ich dann, eventuell ist Informatik doch zu langweilig, weil es zu offensichtlich ist, zu einseitig. Und dann gab es im Wintersemester 5-6 noch einen Studiengang, der von der RWTH beworben wurde, Werkstoffinformatik. Das sollte also so eine Mischung sein aus Maschinenbau, Informatik, so ein bisschen Verfahrenstechnik drin und angeblich der heiße Scheiß und die Firmen schlagen sich quasi um dich, wenn du fertig bist. Und dann habe ich gesagt, ja okay, das klingt ja eigentlich ganz vernünftig. Aachen hat ja auch für Maschinenbau nicht den allerschlechtesten Ruf.
Habe ich gehört.
Und dann habe ich das mal gemacht und dann war das ungefähr so organisiert, wie sich diese Beschreibung gerade auch anhörte, nämlich ziemlich durcheinander. Ich habe angefangen mit 7 anderen im gesamten Jahrgang. Mhm. Insgesamt in dem Studiengang, in allen Jahrgängen, waren wir, ich glaube, 35 plus minus 5. Und dementsprechend wusste keiner, dass unser Studiengang existiert. Wir haben die Vorlesungen der Mathematiker, der Maschinenbauer und der Informatiker gehört. Aber das passte alles nicht so richtig zusammen. Und dann habe ich gesagt irgendwann, okay, erstmal der ganze Maschinenbauteil liegt mir sowieso nicht so richtig. Mhm. War ein schöner Versuch, aber ich gehe doch zurück zu dem, was ich gut kann und bin dann im Sommersemester 2006 noch so gerade eben in den letzten Jahrgang reingerutscht, der noch auf Diplom anfangen durfte und bin dann zur Informatik zurückgewechselt, oder das heißt zurück oder hingewechselt, zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Und ja, dann ging das auch relativ schnell durch eigentlich.
Ja, cool. Du hast ja auch einen Kommilitonen bei dir gehabt, der in der Korpusszene ja auch sehr, sehr bekannt ist und der auch schon mal Gast bei uns war.
Da ganz genau, der Niklas, ja.
Genau, der liebe Niklas Hoppe, alias Vintage Porsche. Ihr habt ja praktisch gemeinsam in den Vorlesungen gesessen, wie ich das gehört habe.
Auch genau, ja.
Cool, irgendwo historisch, ne, unter den Corpo-Aspekten der Programmierer von Couleurbummel-App und Vintage Porsche in den gleichen Vorlesungen. Das kann passieren. Gab es nicht nur im 19. Jahrhundert sowas. So, und dann hast du auch deinen Abschluss dann am Ende auch erreicht, bist dann Diplom-Informatiker geworden und...
Genau, ja, genau. 2011 fertig geworden und genau, Diplom-Informatiker.
Sehr schön. Das ist immer gut, wenn man ein Studienende auch erreicht, ohne dass man Mitte 30 ist und 30 Farbensemester drauf hat. Okay.
So ein paar Farbensemester waren auch dabei.
Ja, die muss man auch haben. Ja, du hast mir erzählt, du hast ja den Bierspitz-Muffi und man kennt dich auch ADH nur darunter. Wie bist du zu diesem Bierspitz gekommen?
Ja, das ist auch eine sehr interessante Geschichte, denn also das passierte 2006. Da hatten wir nämlich zwei aktiven Fahrten nach München. Mhm. Und ich hatte ja vorher schon erzählt, ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, also habe mit Bayern relativ wenig zu tun gehabt und war da auch sportlich. War ich eigentlich immer so ziemlich gegen alles, was so aus Bayern und insbesondere München kommt. Mhm. Und dann hatten wir in genau diesem Semester zwei Fahrten. Einmal eine generelle aktiven Fahrt darunter und es war auch noch das 150-jährige Jubiläum des CVs in dem Jahr. Und da gab es einen riesen Kommers, der fand eben auch in München statt. Da sind wir also im gleichen Jahr zweimal darunter gefahren. Und ich muss wohl ein paar Mal zu oft gesagt haben, ich hasse Bayern, ich hasse München, ich hasse helles Bier und solche Sachen. Und wer auch immer ich hasse irgendwas sagt, ist Muffi der Schlumpf. Und so kam das zusammen. Da habe ich den Biernamen irgendwie weg nach dem zweiten Mal.
Ja, mein Sohn fängt die Schlümpfe jetzt gerade so ein bisschen an zu gucken. Stimmt, da gibt's Muffi.
Ja,
sehr schön. Genau. Ja, dann lass uns doch noch ein bisschen was über deinen Bund reden. Die Marcia, wann ist die denn gegründet?
1910. Also wir hatten vor ein paar Jahren dann das 100. Fest.
Und wenn ich jetzt in Aachen unterwegs wäre, mir würde ein Korpus unter der Bundesbrüder von dir über den Weg laufen, an welchen Farben würde ich dir erkennen?
Rot-Weiß-Rosa, und also Karmesinrot, um genau zu sein, Weiß und Rosa, also ein etwas dunkleres, etwas Weinrot. Genau, offiziell ist es Karmesinrot.
Ja, nicht schlecht. Und wie groß ist euer Bund?
Wir sind insgesamt, ich müsste es genau nachgucken, aber ungefähr 250.
Das ist stattlich.
Das ist ganz okay, ja. Tendenz ist leider fallend aktuell, aber wir arbeiten dran.
Sehr schön.
Hallo Leute, an dieser Stelle möchte ich den Talk kurz unterbrechen und den heutigen Sponsor vorstellen. Du wolltest schon immer mal wissen, welche Buchse noch in deiner Straße wohnt oder welcher deiner Arbeitskollegen auch für ein Kännchen zu haben wäre? Dann haben wir Corponect für dich, die App für Korporierte. Vom seriösen Berufsnetzwerk bis Corpo-Gossip ist alles dabei. Abonnier einfach die Kanäle, die dich interessieren. Über 5000 Korporierte aus mehr als 2000 Verbindungen nutzen die App bereits, um Ideen, Veranstaltungen, Jobs und vieles mehr zu teilen. In der Weltkarte findest du nicht nur alle Verbindungen, sondern auch alle Verbindungsstudenten. Zudem findest du im Kalender viele Veranstaltungen an deinem Ort. Lade dir jetzt Corponect kostenlos im App Store oder bei Google Play. Bei Fragen kannst du dich an Jonathan Hildebrand, Chor Franconia Darmstadt wenden. Er und sein Team betreiben übrigens auch einzelne Verbindungs-Apps. Wenn auch dein Bund eine eigene App zur Organisation des Verbindungslebens haben will, sprich ihn gerne an. Du findest ihn in Corponect. Und jetzt geht es weiter mit dem Talk.
Dann kommt jetzt die schnelle Fragerunde. Ötti, Pilz oder Rouge?
Pilz.
Wachsjacke oder Steppjacke?
Weder noch. Glaube ich. Ich bin dann eher im Hoodie anzutreffen als Informatiker. Da kommen dann ein paar Klischees doch wieder zum Tragen.
Zuckerberg-Style.
Hoffentlich nicht.
Mütze oder Tönchen?
Eine Mütze.
Segelschuhe oder Loafer?
Eher Loafer.
Die Socken rot oder grün?
Schwarz.
Polokragen oben oder unten?
Unten.
Sylt oder Mallorca?
Ah, hat beides was. Ich wandere eigentlich ganz gerne. Deswegen ist, glaube ich, Mallorca keine schlechte Idee. Aber Sylt geht auch gut.
Und welches Haus findest du außer deinem eigenen am schönsten?
Also ich habe immer sehr gute Erfahrungen auf dem Berglandhaus in Aachen auch gehabt. Das mag jetzt architektonisch nicht das Schönste sein, aber mir gefiel das immer extrem gut.
Ja, ich finde die Fribergense ist auch schön in Aachen, auf jeden Fall.
Ja, das stimmt.
Mit der schönen Auffahrt. Ja, Björn, dann lass uns doch mal ein bisschen über deine Reise als Kooperierter sprechen. Das ist ja auch ein wichtiger Teil immer in dieser Sendung. Was war denn so für dich die größte Herausforderung in der Zeit, als du aktiv warst? Was ist das, wo du am meisten dran gewachsen bist?
Ich war Konsenior bei unserem 100. Stiftungsfest. Mhm. Und das war eine relativ große Sache offensichtlich. Und da war eine Menge zu organisieren, Leute anzurufen und einfach auch mal mit anderen zu sprechen, die man noch gar nicht kennt. Also, die man nicht kennt und neue Kontakte da aufzubauen und einfach mal so ein Fest zu organisieren. Das war ganz klar eine Sache, die mir anfangs nicht so gut lag, aber dann lief es dann doch ganz gut über die Zeit und ich glaube, das war eine ordentliche Herausforderung. Hatte natürlich auch gute Unterstützung von der Aternschaft, von restlichen aktiven Bundesbrüdern, aber man ist als Konsenior ja der erste Ansprechpartner für auch externe Gäste. Und das war schon eine Erfahrung, die war echt gut.
Ist ja bei 250 Mitgliedern auch eine ganz schöne Größenordnung, die dann da stattfindet.
Genau, das war dann auch, also der Festkonvers war dann auch im Krönungssaal im Aachener Rathaus. Und
schön.
Ja, war eine echt nette Veranstaltung.
Ich frage mich immer, wie das bei der Asgard in Köln ist. Ich glaube, die haben noch 800 Mitglieder oder so mit den ganzen Fusionen, die da haben. Wie willst du denn dann Stiftungsfest feiern? Das ist, glaube ich, auch nochmal eine Größenordnung größer. Was gibt denn dir so die Gemeinschaft deines Bundes?
Ich muss auch sagen, dass mein aktueller Freundeskreis ist immer noch sehr stark geprägt von meiner aktiven Zeit. Also wir sind zwar mittlerweile größtenteils über ganz Deutschland verteilt, aber das ist immer noch eine extrem enge Bindung, die wir haben. Wir besuchen uns regelmäßig, wir sehen uns noch und das sind auf jeden Fall die besten Freundschaften, die man da mitgenommen hat aus der Zeit. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigen Sachen, die eine Verbindung so auf jeden Fall geben kann.
Ja, absolut. Also du findest auch, dass der Lebensbund nach wie vor zeitgemäß ist.
Hundertprozentig, ja.
Du hattest ja eben gesagt, du bist ja unter anderem da deswegen aktiv geworden, auch vor allem in deinem Bund bei der Marchia, weil ein Schulfreund deiner Mutter, ein Bundesbruder, zumindest schon zu dem Zeitpunkt war, bevor du es geworden bist. Gibt es noch andere Leute bei dir in der Verwandtschaft, also Bekannte oder vor allem auch Freunde von früher, die sich dann als Korpus entpuppt haben?
Ich war überhaupt nicht vorbelastet. Ich habe mittlerweile es gibt einen, der noch aktiv geworden ist in Freiburg. Aber bei uns hat sich das dann nach der Schule einfach verlaufen. Wir haben keinen wirklichen Kontakt aktuell. Sonst in der Familie oder Freundschaft gab es keine anderen Korpus.
Ja, ich hatte einen bei mir in der Oberstufe, mit dem ich mich jetzt nicht so gut verstanden habe. Der ist auch Korpo geworden, aber es gab dann auch dementsprechend nie Kontakt. Und eine ganz, ganz große Überraschung war für mich, dass ein Freund aus meiner Grundschulzeit, den ich halt nach der 4. Klasse nicht mehr gesehen hatte und nicht mehr wusste, was er so dann getrieben hat, sich dann als Landsmannschafter aus Bonn entpuppt hat. Mir fällt leider jetzt gerade nicht der Name ein. Das sind die gegenüber von den Norddeutschen und Niedersachsen sind. Und da war er dann plötzlich aktiv. Ich habe ihn nicht beim Bummeln getroffen, sondern ich habe ihn mal dann in Düsseldorf wieder mich über den Weg gelaufen und hat sich das dann im Gespräch rausgestellt. Und dann, ja, war es eine große Freude, dass er dann auch den Weg gegangen ist, ein Korporierter zu werden. Wie war das denn für dich so als junger Mann, als du da 2005 in die Corpo-Bubble eingetreten bist, mit den Regeln, mit den Rahmenbedingungen, die ein bisschen anders sind als im normalen Leben, so dieser Parallelwelt, in der wir uns dann auch so bewegen?
Ach, ich glaube, das war relativ einfach. Es waren, ja klar, eine gewisse Ansammlung von Regeln, die aber irgendwie alle befolgt haben, automatisch. Und da ich mit den Leuten auf dem Haus sehr gut klarkam, da hat man einfach gesagt, okay, man lässt sich mal drauf ein, man probiert es mal. Und wenn es nichts ist, ist es nichts. Aber genau, eigentlich spätestens nach zwei, drei Bierchen ist das eigentlich alles immer relativ locker. Und genau, ich bin angeguckt und eigentlich keine großen Probleme gehabt und habe dann festgestellt, das sind auch nur ganz normale Studenten, die ein bisschen Spaß haben möchten. Und da habe ich dann gerne mitgemacht. Also das lag mir dann auch sehr gut.
Das ist schön, auf jeden Fall. Also Aachen ist ja, glaube ich, auch ein sehr entspanntes Pflaster, aktiv zu sein. Also ihr wart auch so, also wir sind ja noch in den Nullerjahren ja beide aktiv geworden. Ich so ziemlich am Ende, du ja in der Mitte. Da war ja eigentlich in Deutschland noch ein sehr, sehr, sehr starker Siezkommand, den ich halt auch irgendwie immer mehr weiter zurückgehen meine zu beobachten. Und in Aachen gab es den da ja gar nicht. Da wurde ja einfach auch so ganz normal geduzt und das fand ich auch sehr sympathisch.
Ja, genau. Also ich glaube, Aachen ist wirklich so der Easy-Mode gewesen, um als Corpo irgendwo zu starten. Wie du schon sagtest, wir hatten überall immer Dudes-Command. Es gab so ein, zwei einzelne Ausreißer, die sich dann immer noch, die uns immer noch gesiezt haben, aber eigentlich wurden die immer belächelt. Und es gab immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zwischen eigentlich so ziemlich allen Corpos mit den zwei offensichtlichen Ausnahmen. Ganz rechts und ganz grün, aber ansonsten kannst du auf jedes Haus gehen ohne Probleme, wirst nicht blöd angepault. Außer du suchst natürlich aktiven Spaß, aber da kannst du dann auch haben, aber es ist nicht der Standard. Und genau, man kommt einfach wirklich in super guten Kontakt mit den anderen Verbindungen auch am Ort. Und das finde ich eigentlich immer sehr, sehr angenehm.
Es gibt in einigen Städten ja eine Brandmauer, zum Beispiel zwischen schlagend und nicht schlagend. Die gibt es ja in Aachen eigentlich gar nicht so. Ne? Also das ist einfach so, ist der Bund sympathisch oder nicht? Kommen wir mit den Leuten klar? Das ist so meine Erfahrung.
Genau, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also das läuft alles sehr pragmatisch und auf freundschaftlichem Niveau.
Ich hatte neulich mit einem Würzburger Germanen Kontakt und da ist ja in Würzburg ja immer die Germanenparty immer eine große Sache gewesen. Welcher Bund in Aachen hat denn so die geilsten Corpo-Partys gemacht?
Also ist relativ bekannt, war immer die Frankenparty.
Ja, die ist geil, da war ich auch sehr oft.
Frankonia. Genau.
Da gab es auch Mädchen, ne? In Aachen.
Absolut, ja klar.
Die sieht man ja so gut wie nie.
Ja, das war ein bisschen ein Problem in Aachen, das stimmt, ja. Aber die hatten sie wohl. Das stimmt. Genau, ich glaube, sonst hat keine Verbindung so wirklich regelmäßig große öffentliche Partys gemacht. Immer mal so einzelne, wir auch. Aber ich glaube, die Frankenparty war die einzige, die wirklich so regelmäßig stattfand.
Ja, die war auch immer gut. Hat sich auch die Fahrt aus Düsseldorf gelohnt, da hinzufahren. Weil es immer schwierig war, danach wegzukommen, wieder aus Aachen.
Ja.
Ich meine, du hast ja jetzt bald nächstes Jahr dementsprechend 20 Jahre oder 40 Farbensemester ja auf dem Buckel, wenn man das mal ganz trocken zusammenrechnet.
Ja.
Wenn du dir heute die Aktiven anschaust, die ja auch in Corona oder teilweise nach Corona jetzt aktiv geworden sind, beobachtest du da Unterschiede in der Mentalität? Also geht es da eigentlich genauso weiter wie vorher oder findest du schon, okay, jetzt hier mit der Generation Z, das ist schon ein Unterschied?
Also es ist natürlich ein Unterschied, denn jede Generation von Füchsen hat irgendwie so also ein bisschen ihren eigenen Stil. Mhm. Klar werden die immer noch geprägt von den vorherigen und von dem generellen generell ein Stimmungsbild in der Verbindung, aber irgendwie hat jeder so ein bisschen seinen eigenen Stil und das ist auch schön, weil es ist schon die Jahre nach mir waren nicht mehr so wie meine Konfixe damals, aber das ist überhaupt kein Problem, im Gegenteil, sondern macht die Sache eher interessant, finde ich. Und ich habe auch noch sehr guten Kontakt mit den also mindestens 10 Jahren, die nach mir kamen. Mhm. Und jetzt neuerlich ist es natürlich ein bisschen schwieriger, da ich jetzt am anderen Ende der Republik wohne, bin ich nicht mehr so oft auf dem Haus. Aber ja, ich glaube nicht, dass das ein großes Problem ist. Jedes Mal, wenn man zurückkommt, wird man noch genauso freudig empfangen, wie das immer der Fall war.
Also, das ist auch schön, dass sich da das Stück Heimat bewahrt hat, was man da in seinem Bund auch hat.
Ja, absolut. Also man kommt immer wieder gerne nach Aachen. Hauptsächlich natürlich wegen des Hauses, wegen der Leute. Mhm. Obwohl Aachen natürlich so ein bisschen dann abseits liegt, ist etwas schlecht zu erreichen, aber ja, das macht man dann gerne.
Ja, definitiv. Aachen hat auch, finde ich, einen tollen Charme. Also da gehört halt auch, wie in wenigen anderen Städten in Deutschland, halt auch einfach das Verbindungswesen dazu. Ne? Man geht in irgendeine Straße, man sieht irgendeine Fahne an der Hauswand befestigt, also ein Fahnenmast an der Hauswand befestigt. Man weiß, okay, da ist auch wieder eine Verbindung. Auch bei dir im Umkreis war ja auch fußläufig, sind da ja 6, 7, 8 Verbindungen, oder? Also
ja, bestimmt, wenn nicht sogar mehr. Ja, müsste ich jetzt nachzählen, aber ja, auf jeden Fall eine Handvoll innerhalb von, weiß nicht, 5 Minuten, ja.
Das ist sehr angenehm. Das ist in Düsseldorf ja bekannterweise nicht so der Fall. Wir müssen uns da mal relativ bemühen, bummeln zu gehen. Ja, wie lange warst du denn so, Fuchs? Hast du das in den 2 Semestern geschafft oder musst du es so ein bisschen länger?
Nee, ich war direkt 2 Semester Fuchs und dann wurde ich aus Personalmangel gleich Senior. Also genau, 2 Semester und dann ging es los.
Sehr schön.
War der Spaß im Teil vorbei.
Und wie lange warst du Bursch?
Ja, dann bis 2011, bis ich fertig geworden bin.
Hast du ja auch dann zügig durchgezogen, ne? Das sind ja auch jetzt so ungefähr 6 Jahre dann. Das ist ja
voll. Ja, 5, ja, genau. Also genau, 6, wenn du das erste Studium mit einrechnest, ja, genau.
Ich finde, das gehört halt auch dazu, dass man sein Studium trotzdem dann halt, ne, auch zügig beendet. Ob man jetzt ein Jahr länger oder vielleicht auch 2, ist ja vollkommen in Ordnung. Es ist ja auch eine Prägezeit, das ist ja eine Phase des Wachstums. So viel Individualität, wie du in dem Zeitraum als junger Erwachsener aufbauen kannst, ist, glaube ich, schwerlich anders möglich. Wenn man also nach der Schule damals direkt in eine Ausbildung gegangen wäre, dann wäre es halt anders. Und ja, das ist... Man ist ja auch ein Vorbild dann auch für die jungen Aktiven, wenn man das halt so hinkriegt. Ich habe meine Zeit auch scheinfrei, war ich auch in Regelstudienzeit und dann musste ich noch ein paar Abschlussarbeiten fertig kriegen. Das hat dann nochmal ein bisschen was gedauert, aber war auch bei dir 6 Jahre insgesamt dann.
Ja, genau. Ja, es war eine super schöne Zeit und ich finde auch gar nicht, dass die Regelstudienzeit unbedingt sein muss. Im Gegenteil, nehmt euch ruhig dann noch irgendwie 1, 2 Jahre extra. Das ist eine Zeit, die kommt nicht wieder, die macht extrem viel Spaß und ja, solange man immer noch Fortschritt macht und das Ziel vor Augen hat und nicht völlig abdriftet, ist, weiß nicht, ein paar Semester länger völlig in Ordnung oder sogar gut, glaube ich.
Ja, das ist auch etwas, was Carsten Hohage ja auch in seiner Folge ja mal gesagt hat. Das ist halt, wenn man die Tendenz hat, glaube ich, zu versumpfen, dann ist der Bund nur ein Weg zu versumpfen. Und ich glaube, wenn man da den Anspruch hat, ein paar Qualitätskriterien zu erfüllen als guter Korporierter, dann kriegt man das auch hin. Also das ist auch eine Motivationsfrage auf jeden Fall. Was war denn etwas sehr Krasses, was du erlebt hast in deiner aktiven Zeit?
Etwas Krasses? Du musst das Verhältnis setzen zu meinem Couleuralter zu dem Zeitpunkt. Dann würde ich dann auch wieder die Kartellversammlung nennen, da 2006, die 150. Das war also wirklich ein Riesenkommers mit, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 120 plus Chargierabordnungen in einer BMW-Halle irgendwo außerhalb von München. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch gerade Fuchs. Und wir sind also mit, also Konfuchs von mir, auch guter Freund von mir und mein Fuchsmajor damals, wir waren die Chargierabordnungen von uns und du kannst dir vorstellen, wie bei so vielen Abordnungen allein der Einzug schon, wie lange das schon dauert und dann das Gleiche natürlich nochmal am Ende und ja, das war ein Riesenkommers und du hast wirklich alle möglichen Arten von Verbindungen gesehen, nicht nur CV natürlich, sondern ÖCV und diverse befreundete Dachverbände. Und ja, einfach diese Vielfalt von Gestalten, die da eingezogen ist. Teilweise hast du Chargé-Abordnungen gesehen, die hatten noch einen Fuchs dabei, der mit einem Kasten Bier auf der Schulter dann einchargiert ist, was sich im Nachhinein als sehr weise herausgestellt hat, denn die Bierversorgung war bestenfalls mittelmäßig. Und alle waren sehr neidisch auf die Abordnung, die das dann gemacht hatte.
Ja.
War etwas unorthodox, aber hat das Problem auf jeden Fall gelöst.
Das ist sehr schön, dass du das sagst, weil nämlich Paul Ehrenburg hat in seiner Folge was Ähnliches gesagt. Das war auch etwas, was ihn damals beeindruckt hat, dass er bei seiner ersten Kartellversammlung, die er teilgenommen hat, weil er war ja in Fulda damals aktiv, oder ist er ja immer noch, etwas war, was ihn sehr beeindruckt hat. Diese, ja, so viele Menschen, die das Gleiche machen wie man selber, in der gleichen Verbindungsart, das ist ja auch sehr verbindend. Und das trägt er ja bis heute in seinem Herzen mit, wie er es gesagt hat in der Folge.
Ja, absolut.
Ja, und du hast ja
auf der gleichen Kartellversammlung, auf dem gleichen Kommers hatten wir, ich habe ja schon das Einchargieren beschrieben, das ging natürlich genauso auf den Auszug genauso lang und dementsprechend war der gesamte Kommers, ich weiß nicht, 4-5 Stunden lang. Und dann hast du natürlich auch das andere Problem, dass wenn du relativ viel Bier trinkst, musst du irgendwann mal, musst du was zum Klo irgendwann und dann haben wir alle durchgehalten, bis, also zumindest bei uns in der Umgebung, bis kurz bevor wir beim Auszug dran waren. Und dann sagte unser Fuchsmajor aber, ich kann nicht mehr, hat sich dann heimlich verdrückt, ist schnell zum Klo gegangen und kam dann eine Zeit lang erstmal nicht wieder. Und wirklich ungefähr bis 2 Minuten, bevor wir dran waren mit Ausziehen, also nur noch wir beiden Füchse hier da alleine rumstanden, hatten schon ein bisschen Panik, wussten nicht so richtig, was wir tun sollen, weil wenn du nur zu zweit bist, das sieht ja eh albern aus. Und kam aber glücklicherweise unser Fuchsmajor gerade eben noch pünktlich zurück, dass wir normal ausstagieren konnten. Aber da hatte ich als kleiner Fuchs fast ein bisschen Panik.
Hat er sich denn wieder eingepaukt?
Sagen wir mal ja.
Okay, nehmen wir so ins Protokoll auf. Hast du noch andere Chargen gemacht, außer deinem Senior und Consenior?
Ich habe tatsächlich alle Chargen gemacht, außer dem Kassierer, ja.
Sehr löblich, also 6 genau. XFM mal gewesen.
So ungefähr, genau. Und dann gab es halt noch, ich weiß nicht, ob du es weißt, in Aachen unter den CV-Verbindungen gibt es noch den Ortsverband. Da ist es im Prinzip so ein Zusammenschluss zwischen den aus den Aachener CV-Verbindungen. Und da rotiert auch einmal im Jahr der Vorsitz. Und da gibt es also einen Ortsverbandsvorsitzenden, der so ein bisschen dafür verantwortlich ist, zusammen mit seinem Ortsverbandsschriftführer, gemeinsame Veranstaltungen zu organisieren, sowas wie die Fuchsenrallye oder gemeinsame Kneipen, Vorträge, Exkursionen.
Ja, sehr
und
schön.
Das habe ich dann auch mal gemacht.
Dann lass uns doch jetzt mal zu dem Hauptthema dieser Folge kommen. Und zwar, du hast ja die Couleurbummel-App programmiert. Und ich erinnere mich auch noch, wie sie damals rausgekommen ist. Und ich fand das mega geil, dass es plötzlich diese App gab, wo jede Stadt praktisch drin aufgelistet war, wo dann in den Städten auch nochmal jede mögliche Verbindung, die ein Haus hatte, drin aufgeführt war. Und als ich dann rausgefunden habe, dass du ja in Aachen bei der Marcha aktiv warst und ich ja auch viel Zeit bei der Teutonia zum Beispiel und auch eine Zeit lang bei der Alania verbracht hatte, habe ich mir gedacht, dass ich mal dir einen Besuch abstatte, weil die Gotia hat ja kein Haus und dann haben die Jungs ja aufgemacht, haben mich ja durchgelassen, ich durfte ja dann durchs Haus, habe auch nichts sichergestellt und dann habe ich ja bei dir im Zimmer gestanden und dann habe ich ja ganz schüchtern und nett gefragt, ob wir nicht selber auch in die App aufgenommen werden könnten. Das würde uns halt als frisch wieder begründeten Bund sehr helfen und das hat es auch und auch von meiner Seite auch nochmal ein ganz, ganz großes Danke, weil damit sind wir halt auch für viele Korporierte sichtbar geworden, was wir vorher dann vielleicht gar nicht gewesen wären.
Ja, total gerne.
Dann lass uns doch mal ein bisschen so auf die Geschichte eingehen. Was war der Grund, wo du dir gedacht hast, eines Tages so eine App fehlt?
Das war eigentlich mal wieder ein Problem, das wir hatten, ein konkretes. Und in dem Fall das 100. Stiftungsfest. Für uns, das war ja 2010 und es war so ungefähr, müsste Ende 2009 gewesen sein ungefähr. Ich hatte mittlerweile ein iPhone, was ja irgendwie 2007 rauskam und war gerade von meinem Linux-Laptop auf den Mac gewechselt und das war so ein bisschen die Voraussetzung, um fürs iPhone programmieren zu können. Und das war ja relativ neu. Apple hatte das noch gar nicht lange erlaubt, überhaupt Apps zu erstellen.
Absolut, ich erinnere mich dran. Ich habe nämlich 2009 auch meinen ersten Mac bekommen. Das war damals hier das MacBook Pro, dieses silberne, was die damals rausgebracht haben, in 13 Zoll. Und dann haben die ja dieses SDK oder wie das hieß, Software Developer Kit rausgebracht. Und das war auch damals, glaube ich, bei der Keynote auch ganz groß angekündigt, dass man jetzt auch selber programmieren kann. Und dann war das ja CocoaTouch zum Beispiel, glaube ich, was das für eine Programmiersprache war. Und,
genau, das ist das UI-Framework. Genau, die Sprache ist Objective-C. Ja, genau. Richtig, genau. Wir hatten, ich glaube 2008 durfte man zum ersten Mal Apps schreiben mit irgendwie dem Release des iPhone 3G, meine ich, damals. Mhm. Und genau, Voraussetzung war eben halt ein Mac, den hatte ich damals nicht. Und irgendwann bekam ich halt einen, weil mein alter Laptop einfach dann mal durch war. Und diese schönen neuen 13 Zoll Metall Gehäuse Laptops, die waren wirklich gut.
Der Unibody, was wir aus dem Blog ausgeschnitten haben. Ja, auch hier.
Den habe ich, glaube ich, im Endeffekt auch 7 oder 8 Jahre lang gehabt. Und der war also echt gute Dienste geleistet. Und genau, das fest schon also an. Und wir haben massenweise Gäste erwartet. Und die werden ja wohl auch Bummel gehen wollen, haben wir uns dann gedacht. Und was machst du normalerweise? Du nimmst einen Papierstadtplan, machst ein paar Kreuze drauf und drückst denen das in die Hand. So, dann haben die einen Stadtplan, aber wissen nicht, wo sie sind, so ungefähr. Und wissen auch nichts über die Kreuze, die wir da gemacht haben, welche Häuser gut sind, weiß nicht, welcher Verband wenigstens. Die wissen nicht, wo sie sind, sind sowieso dann nach dem zweiten Bier vielleicht etwas weniger in der Lage, noch eine Karte zu lesen. Und dann haben wir uns gedacht, naja, wie schwer kann es denn sein, auf eine Karte, die schon existiert in deiner Hosentasche, die GPS-Anwendung hat und alles, ein paar Pins draufzusetzen, um zu sagen, hey, geht mal da oder dahin. Mhm. Und dann machte Apple das halt auch relativ einfach für uns, durch dieses wirklich gute SDK, das die gebaut haben. Und mit Objective-C war es dann zum ersten Mal wirklich nicht mehr komplett schmerzhaft, irgendwas zu programmieren, das dann auf mobilen Geräten laufen sollte. Mhm. Vorher gab es halt irgendwie sowas wie Windows CE als Bestes oder irgendwelche alten Symbian-Geräte. Aber dafür zu programmieren war wirklich qualvoll. Habe ich auch nie ernsthaft versucht. Und mit dem iPhone war es einfach zum ersten Mal einfach. Du konntest quasi wie auf einem Mac programmieren damit oder wie auf einem Desktop-Rechner. Mhm. Und es stellte sich heraus, ja, dieses Nadeln setzen auf eine Karte war relativ einfach. Und dann habe ich halt relativ schnell die, weiß nicht, 30 Verbindungen, die wir in Aachen haben, eingetragen mit so ein paar Basisdaten. Mhm. Telefonnummer, Farben, Verband und schlagend, nicht schlagend. Und das war es dann eigentlich auch schon. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das löst das Problem, dann stellen wir das mal in den App Store. Und das war eigentlich so die erste Version. Die konnte nicht besonders viel, die wusste nur, wo du bist, die wusste, wo die Häuser sind und die hat dir halt die Entfernung angezeigt. Und dann war irgendwann mal kurz danach Couleurbesuch da und sagte, ach, das ist ja cool. Wäre schön, wenn wir sowas auch für Marburg hätten. Da kamen die nämlich gerade her. Und ich dachte, ja, okay, ich meine, sehr flexibel. Zu dem Zeitpunkt war dann eine SQLite-Datenbank hinter. Also nichts Besonderes, wirklich nur so eine kleine Datei in der App selbst, die ganzen Daten gespeichert hatte. Ich musste also für jedes Daten-Update eine neue App-Version releasen. Mhm. Was ist aber jetzt bei dem geringen Aufwand kein großes Problem war. Dann habe ich also gesagt, okay, dann nehme ich mir so einen Nachmittag und gucke mir mal die Marburger Verbindungen an. Dann habe ich die als zweite eingetragen. Ja, und nachdem ich den Fehler dann gemacht hatte, einmal da hilfreich zu sein, kamen noch mehr Verbindungen von mehr Orten und sagten, hey, kannst du nicht auch, weiß nicht, ich glaube, Tübingen kam, glaube ich, ziemlich schnell danach noch und Würzburg. Und dann war der Bann gebrochen und ich sagte, ja, okay, dann nehme ich die alte Tramizu-Webseite, die es damals noch gab. Da habe ich sehr viele Daten von genommen. Und habe wirklich dann die Städte so nach meiner persönlichen Priorität nach da in meiner Mail hinzugefügt.
Wie viel Arbeit war das? Also wie lange hast du für
Marburg oder Tübingen gebraucht? Also so einzelne Städte, die kriegst du schon in einem Tag hin. Ich meine, du hast dann typischerweise 20, 30 maximal an einem Ort. Du gehst auf die Webseiten, du schaust dir die, also die Farben kriegst du von Trami zu, als es das noch gab damals. Die Webseiten auch und der Rest steht dann auf der Webseite normalerweise drauf. Und ja, das war schon viel manuelle Recherchearbeit, aber das war eigentlich das Schwierigste dann an der ganzen, oder das Aufwendigste an der ganzen Geschichte.
Ja, das glaube ich dir. So Datenbankpflege ist ja auch stupide, ne? Es ist immer wieder das Gleiche, stundenlang. Ja. Und aber hat sich ja auf jeden Fall gelohnt, das so zu machen.
Ja.
Hattest du denn Hilfe von anderen oder hast du das wirklich komplett alleine gemacht?
Beim Eintragen, also in der ersten Version nicht. Da habe ich tatsächlich das alles manuell eingetragen in der Grundversion. Und ab dann habe ich mich stark darauf verlassen, dass mir Änderungen gemeldet werden, irgendwie per E-Mail oder über die App direkt, als das in einer Version noch ging. Genau. Und wenn sich meine Telefonnummer, eine Mailadresse oder so ändert, dann update ich das halt jetzt mittlerweile auch. Aber ich, also aktuell verwende ich relativ wenig Zeit darauf, noch neu zu recherchieren. Mhm. Weil sich an den Daten ja auch recht wenig ändert. Die Häuser bleiben normalerweise da, wo sie sind. Mal zieht ein Bund um, aber das sind so wenige Fälle, dass man das einfach auch manuell noch eben eintragen kann. Und genau, mittlerweile sind wir bei, ich glaube, 1350 Verbindungen ungefähr.
Welche Länder umfasst
das? Diversen Ländern. Also die meisten natürlich Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch gerade auf dem Baltikum. Estland zum Beispiel hat relativ viele mit drin. Mhm. In Japan hast du die Tokio. Ja, genau. Also selbst in Chile zum Beispiel gibt es auch ein paar Verbindungen, die sind auch mit drin. Also es ist wirklich, wirklich weltweit mittlerweile.
Und, sehr schön.
Genau.
Gab es denn auch etwas?
Daher auch der Bedarf nach einer englischen Version von der App, die habe ich dann irgendwann auch mal vor, weiß nicht, 2-3 Jahren oder so released.
Kannst ja mit DeepL.
Das war nochmal etwas größerer Aufwand. Nee, also die paar Texte kriege ich schon noch so hin.
Gab es denn irgendetwas, wo du gar nicht mit gerechnet hattest? Also einen völligen Aha-Effekt?
Ja, ich habe nicht damit gerechnet, wie beliebt die App sein würde. Also, dass das wirklich so ein großes Problem ist für alle. Oder wie die Akzeptanz halt sein würde davon. Also, das habe ich wirklich völlig unterschätzt. Ich hätte echt gedacht, das ist so, ja, okay. Eine kleine App, die vielleicht, wenn es gut läuft, mal 100 Nutzer hat oder so. Wer kommt schon auf die Idee, danach zu suchen? Aber das hat sich dann tatsächlich, ich habe auch nie Werbung dafür gemacht. Das hat sich dann wirklich sehr, sehr schnell rumgesprochen.
War ja auch Mund-zu-Mund-Propaganda damals. Das hat sich ja in Windeseile rumgesprochen. Aber was ich an deiner Geschichte sehr sympathisch finde, ist ja halt einfach der Punkt, du gehörst halt wirklich zu so einer typischen Generation 1 Entwickler, die in ein neues Feld vorpreschen, die keinerlei finanzielle Absichten hatten, die wirklich einen Painpoint entdeckt haben und einfach mal ein bisschen helfen wollten und damit einfach eine kleine IT-Revolution ausgelöst haben.
Ja, das ist eigentlich ganz witzig, weil das auch überhaupt nicht meine Stärke ist eigentlich, diese UI-Entwicklung. Das sieht man halt auch in der App so ein bisschen. Die UI hat sich ein paar Mal geändert über die Jahre und ich habe nicht so viel Talent dafür. Ich bin also eher im Backend-Server-Bereich zuständig, arbeite normalerweise mit, weiß nicht, großen verteilten Systemen und mache eigentlich im Frontend-Bereich so quasi gar nichts. Und das war echt so ein bisschen schwierig auch. So ein vernünftiges Usability-Konzept dann da zu entwickeln. Also fürs iPhone ging es noch einigermaßen, weil ich das gewohnt war. Aber ich habe nur sehr kurz Android-Geräte benutzt zum Beispiel. Und da ist mir einfach das UI-Konzept oder was ein Android-Nutzer als intuitiv empfinden würde, ist mir nicht so richtig klar. Und das hat man mit Sicherheit auch gesehen über die Jahre an der App. Und ja, in der letzten Version habe ich jetzt endlich mal die App quasi vereint. Die habe ich nochmal neu geschrieben komplett in React Native dann, damit ich immerhin nicht zwei verschiedene Codebasen pflegen muss für beide Systeme. Das hatte ich früher ja separat. Da konntest du ja nur mit Objective-C fürs iPhone entwickeln und nur mit Java für Android. Und du musstest halt jede Änderung, die du machst, musstest du immer doppelt implementieren in beiden.
Und, aber da gibt es auch Tools mittlerweile, wo du das dann doch auch simultan genau. direkt umsetzen kannst, dass wenn du das, also du machst eine Hauptversion und dann wird dir das doch in Android und in iOS auch ausgespuckt.
Genau, mittlerweile geht das und mittlerweile habe ich das auch so, aber das war damals einfach noch nicht, das gab es noch nicht.
Das kenne ich halt aus meinem alten Recruiter-Job, weil ich öfters Programmierer suchen musste, die halt für die mobilen Anwendungen halt genau dieses, also diese Programme bedienen können, damit das halt dann rausgeworfen wird.
Genau. Der Nachteil davon ist halt, dass du du hast halt eine App, die sieht komplett gleich aus auf beiden Geräten und du triffst halt nirgendwo dieses komplett intuitive Bedienkonzept wieder. Du kommst immer so ungefähr in die richtige Richtung, aber nie komplett. Das ist wahrscheinlich okay und das ist auch in Ordnung, weil es halt für mich den Aufwand total begrenzt. Denn ich habe ja auch noch einen Job und Hobbys und kann die App einfach nicht so regelmäßig pflegen, wie es vielleicht, also ein super erfolgreiches Projekt dann erfordert. Und deswegen halte ich die App einfach auch für im Moment für Feature komplett. Also die macht das, was sie soll. Die macht das relativ gut, finde ich. Und ja, dann noch irgendwelche großen Sachen hinzuzufügen, wäre extrem viel mehr Arbeit und würde halt das Risiko bergen, dass du irgendwas kaputt machst damit und ja, ein schönes Tool einfach ruinierst.
Ja, das glaube ich geht auch relativ schnell, dass sowas passiert. Wie viele Aufrufzahlen hast du denn? Konntest du das verfolgen, wie viele Downloads es gibt?
Also Apple und Google geben dir halt verschiedene Zahlen raus. Also bei Android heißt es aktuell, lass mich kurz gucken, 8000 ungefähr Installationen, von denen ungefähr 4000 mindestens einmal aktiv sind im Monat.
Boah.
Das ist also schon, das finde ich ganz okay.
Und Apple?
Und Apple sagt dir nicht, wie viele aktive du hast, sondern da sind es ungefähr 25.000 Downloads.
Krass.
Also das schließt aber dann auch so Sachen wie Bots mit ein, die irgendwie, weil es halt eine kostenlose App ist, sollte es ja keine Hemmschwelle oder so. Also du bekommst auch erstaunlich viel Spam auf deine Kontaktadressen, die du da hinterlegst in den Stores von irgendwelchen Leuten, die dir deine App optimieren wollen und die irgendwas verkaufen wollen. Also ja. Genau. Also ja, Zahlen nicht ganz vergleichbar natürlich, deswegen kann ich nicht genau sagen, was es ist, aber 25.000 Downloads bei Apple.
Aber ich habe eine ähnliche Zahlenverteilung auch bei meinem Podcast, weil ich kann ja mit dem Host auch sehr detailliert die Hörer ja auch auswerten, aber ich habe ein ähnliches Verhältnis so zu iPhone-Usern und Android-Usern, die halt auf ihren Endgeräten den Podcast halt anhören. Ja, scheint wohl, ne, die meisten haben halt ein iPhone statt halt ein Android-Endgerät. Ja, hast du denn noch weitere Ziele mit der App zum Beispiel in der Zukunft? Also pflegst du die jetzt erstmal so, wie sie ist, oder hast du da noch ein paar Schritte, die du da drin hast im Kopf?
Ich glaube, das größte Problem der App ist halt, die Daten aktuell zu halten. Da würde ich im Prinzip gerne eine leichtere Funktion haben, als ich schreibe meine E-Mail und ich trage das dann ein, was ja so der aktuelle Stand ist. Ja, aber ansonsten habe ich tatsächlich keine größeren Pläne mehr. Ich habe die ist ja jetzt Open Source mittlerweile. Also wer sich da beteiligen möchte, kann das gerne machen. Bin super bereit, irgendwie über Sachen zu sprechen, über Vorschläge, über Ideen. Alles immer so ein bisschen quasi unter dem Motto, ich hätte gerne ein einfaches Tool, das auch noch die Leute nach 10 Bier benutzen können, wenn sie besoffen sind. Deswegen habe ich so Sachen wie User-Generated Content generell überhaupt nicht drin, weil das nur Probleme macht. Erstmal, du hast dann viele Verpflichtungen, die damit kommen, wenn du sowas erlaubst. Deswegen gibt es keine Accounts, kein Logging, nichts. Gerade wenn ich irgendwelche Kommentare oder Bewertungsfunktionen, da ist schon ein paar Mal nachgefragt worden von diversen Häusern, wenn ich sowas einbauen würde, ich glaube, das würde nur Stress geben. Du wärst viel mehr damit beschäftigt, irgendwas zu moderieren und du müsstest es auch aktiv tun, als dass es irgendwelchen Nutzen bringen würde.
Und, warum hast du denn
das war immer ein... Sorry.
Nee, sag du.
das war halt, also die App war halt immer ein neutrales Tool, das wirklich nur gesagt hat, hier sind die Häuser, wenn ihr die irgendwo hingehen wollt. Das einzige Kriterium, um in der App aufgenommen zu werden, ist im Prinzip ein Haus oder zumindest eine Konstante, wo der Bund Kühlerbesuch empfangen möchte. Und, ja, genau.
Und was war ein Grund für dich damals, die App kostenlos anzubieten und jetzt nicht, sagen wir mal, für die üblich damals breit verstreuten 99 Cent zum Beispiel? Also ich meine, da hättest du ja auch gut Geld mit verdienen können. Ne? Ich meine, du könntest das Ganze ja auch als eine günstige Abo-Funktion zum Beispiel verkaufen, wo Leute sich jetzt nicht an den, weiß ich nicht, 99 Cent pro Monat halt stören oder sonst wie. Weil du hast ja auch Kosten und du steckst ja auch Zeit rein und
ja, also die ursprüngliche Idee war tatsächlich, dass es halt aus der Corpo-Welt für die Corpo-Welt kommt. Und wenn ich irgendwo auf ein Haus auf ein Bier gehe, dann bezahle ich es auch nicht. Also das ist so ein kleiner Beitrag einfach zu der netten Tradition des Couleur-Besuchs. Und ja, da hätte man damit Geld machen können im Nachhinein erstmal. Also das war mir am Anfang überhaupt nicht klar. Wie gesagt, ich habe gedacht, die App hat mal vielleicht 100 Leute, 150 Leute vielleicht, die benutzen. Und das andere ist, wenn du Geld dafür nimmst, dann kommen auch damit wieder Verpflichtungen mit rein. Gerade wenn du eine Abo-Gebühr nimmst und regelmäßig Geld von den Leuten nehmen willst, dann genau, musst du dafür sorgen, dass die App immer funktioniert und immer aktuell ist. Und ich finde, das ist halt ein, also, ja, ich weiß nicht. Das, also im Nachhinein hätte ich es machen können, vermutlich. Die App ist qualitativ gut genug dafür. Aber ich finde, das widerspricht so ein bisschen dem Sinn der ganzen Sache. Also, wir haben damit ursprünglich mal ein Problem gelöst, das wir konkret hatten im Bund. Und das haben wir dann einfach gerne auch erweitert auf andere Städte. Und ja.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, die Sache ist ja auch bei uns mit Corpomeme auch der Fall. Wir haben die Seite noch nie finanziell irgendwie aufgestellt. Da haben wir ja auch bewusst auch nie einen Cent mit verdienen wollen. Und es hat ja auch dementsprechend eine große Reichweite. Also wir beide haben ja Projekte umgesetzt, die in der Corpo-Welt ja Nachhall gefunden haben, wenn man das mal so gelinde sagt. Und ja, das ist halt auch so, mit Corpomeme, da sind wir auch bei 90 Tagen gerechnet, auch mal bei über 1 Million oder 1,1, manchmal 1,2 Millionen Impressions alleine, die da rumkommen. Genau, und es ist halt auch schön, mit dem Gedanken von Corpus für Corpus etwas auf die Beine zu stellen. Beim Podcast ist es, muss ich sagen, ist ein bisschen anders, weil da halt wirklich krasse Kosten mit halt verbunden sind. Das kann man halt nicht immer kostenlos halt führen. Also der soll ja auch weiterhin kostenlos zu hören sein, aber eine Unterstützung, da freue ich mich halt. Deswegen ist auch meine Frage an dich so, warum hast du denn nicht sowas wie einen Patreon-Account zum Beispiel eingerichtet, wo man dich zum Beispiel dann freiwillig unterstützen könnte, wenn man sagt, so, ey komm, der Björn steckt da seine Zeit, sein Geld rein. Du musst ja auch immer neue Technik haben. Die SDK-Geschichten sind ja auch sehr rechenlastig. Da kannst du ja jetzt nicht mit einem 300-Euro-Rechner dich hinsetzen und das Ganze umsetzen.
Ja, gute Frage. Es gab mal eine Zeit lang diese Trinkgeldfunktion in der iOS-App zumindest. Ich glaube, bei Android hatte ich sie nie drin. Da kamen dann mal, also jetzt insgesamt, ich glaube, $27, habe ich mir irgendwann nachgeguckt, kam damals zustande. Das ist aber total okay. Es war nie geplant, dass da irgendwie bei Geld rumkommt. Und ich habe ein bisschen Unterstützung bekommen, finanzielle Art auch, von ein paar Bünden, die ihr Stiftungsfest dann eingetragen haben wollten, so als Termin quasi. Dann habe ich noch so kleine Pins auf die Karte gesetzt mit dem Wappen der jeweiligen Verbindung und das Programm dann eingetragen in die Datenbank. Da gab es mal so kleine, also ja, Teilzuschüsse quasi, aber das waren immer so einmalige Aktionen, die halt kurz für die Zeit des Verbindungs, für das Stiftungsfestes dann auftauchten und aber auch keine Werbung in dem Sinne. Ich möchte Werbung in meiner App nicht haben. Ich finde Werbung in Apps generell furchtbar. Ich zahle lieber für eine App, als dass ich Werbung da drin habe. Aber das war halt wirklich nützliche Informationen. Quasi hier sind die drei Veranstaltungsorte von meinem Bund, da müsst ihr hin. Also quasi wirklich in genau dem gleichen Stile der App, den es schon gab. Und das finde ich okay. Und dann, da haben sich, ich hätte auch gar nicht ein nach Geld gefragt eigentlich normalerweise, aber die Bündner haben dann von sich aus gesagt, wir geben dann natürlich gerne auch was dazu. Mhm. Und ja, nein, sage ich dann natürlich auch nicht.
Ja, ist doch schön. Ist ja eine tolle Sache. Also ich muss sagen, da hast du...
Das ist auch eine nette Wertschätzung einfach auch so ein bisschen.
Ist es auch, definitiv. Und ich muss sagen, das ist echt eine gute Idee gewesen, die du damals umgesetzt hast. Du hast da wirklich einen weiteren revolutionären Schritt, sagen wir mal, in der digitalen Corpo-Welt auch gesetzt. Ich meine, wirklich angefangen, glaube ich, hat es ja so mit Ramizu, mit der Webseite, dann dem Umzug eher nach Facebook, weil die ja auch ihre Gründe da hatten. Das, was wir auch in der Folge mit Sascha Rasmussen ja auch halt hören werden, was der Grund da ist. Und dann warst du ja der Erste, der es auf die mobilen Endgeräte gebracht hat. Und das ist echt... eine tolle, tolle, tolle Sache gewesen. Also ich habe mich auch damals echt gefreut, als ich dich mal kennengelernt hatte, dann halt in echt, dann auch ein Gesicht mit zu verbinden. Und ja, das ist wirklich ein Nachhalt gefunden in der Corpo-Welt. Und hast du irgendwie noch Ideen für weitere zukünftige Projekte, wo du denkst, oh, das fehlt eigentlich auch noch und überlegst es umzusetzen oder möchtest das als Tipp an anderen jungen, ambitionierten Corpo geben, der programmieren kann?
Gute Frage. Also konkrete Projekte habe ich nicht im Kopf tatsächlich. Ich weiß nicht, ob sich jemand die Finger verbrennen möchte und wirklich diese Bewertungsfunktion, irgendwie sowas realisieren möchte, dass man sagen kann, hey, hier ist aktuell was los auf dem Haus oder da ist immer tot. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist keine nützliche Funktionalität für meine App persönlich, aber das ist was immer wieder nachgefragt wird. Ich stelle mir vor, dass es sehr viel Probleme machen könnte und weniger nützt, als es dann Probleme aufwirft. Und deswegen
denke ich auch.
Da würde ich sowas eher nicht machen.
Ein Kununu praktisch für die Corpo-Welt.
So ungefähr, genau.
Ja, das ist schwierig. Da ist es halt meistens so, sind Leute mit Negativerfahrungen, die sich dann halt eher äußern als Leute mit einer Positiverfahrung. Und dann hast du dann verzerrte Darstellung über Bünde, was ja auch, glaube ich, auch juristische Probleme auslösen kann. Es gibt ja auch viele Firmen, die gehen ja gegen ihre Kununu-Bewertungen vor, obwohl die teilweise zu Recht sind und auch ein bisschen so für die toxische Kultur halt auch spricht, dass die Firma dann auch dagegen vorgeht, anstatt das hinzunehmen und zu verbessern. Und ja, das ist so ein Punkt. Also was mir so ein bisschen fehlt, ist halt so eine Corpo-Webseite, wo wirklich alles zusammenkommt. Also wo du vom Couleurhändler, so wie bei corpowelt.de das findest, aber halt auch die Funktionen, wie du sie bei Reddit oder damals bei Tramizu auch noch bei Facebook halt wieder findest, wo die Leute jeden Tag drauf sind, wo aber auch so eine Art News-Geschichte mit dabei sind, wo du halt immer auch mitbekommst, was so in der Corpo-Welt gerade los ist, von den einzelnen Bünden über Dachverbänden, über prominenten Vertretern etc. pp., die dann halt auch so in die Gesellschaft halt ausstrahlen, wo man den Podcast zum Beispiel dann auch hören kann und ja, wo du halt praktisch so eine digitale Parallelwelt halt hast. Das fehlt halt noch ganz. Aber das Problem ist, das ist ja auch unfassbar teurer zu programmieren und umzusetzen, weil das ja sehr, sehr viel wäre. Und das Ganze mit so einer Gamification-Möglichkeit, dass du Punkte sammeln kannst, dass du dir sozusagen eine Schnittstelle hast, dass du in der echten Welt agieren kannst, dass sich aber sozusagen auf deinem Konto, auf der Webseite halt auswirken kann. Und ja, so eine Art Corpo-Bubble halt online. Und wirklich dann auch mit einer begrenzten Funktion wie bei Tramizu, dass die Bünde bestätigen müssen, dass derjenige, der jetzt da neues Mitglied wird, halt auch wirklich Corpo ist, dass keine Fremden halt reinkommen und dann halt Foren, alles Mögliche. Also das, wo das Herz halt alles, was der Corpo begehrt hat, praktisch digital irgendwo aufgefangen kann. Das, denke ich, ist der nächste Schritt, der auch dann vor allem interkooperativ zu lösen ist. Und dann haben vielleicht auch die Dachverbände ihre eigenen Bereiche, auch nochmal mit den Funktionen. So stelle ich mir das vor, wenn ich programmieren könnte.
Ja, das klingt nach einer super Idee. Also ich wäre, ich würde sowas erstmal nutzen und wäre prinzipiell auch bereit, da mitzumachen. Aber ich könnte sowas nicht alleine stellen.
Absolut nicht. Das wäre ein Riesenprojekt.
Neben einem normalen Job und Freizeit und allem, das ist nicht alleine drin. Nee. Aber falls sich sowas irgendwie herauskristallisiert, dass es da eine Initiative gibt, dann würde ich da auf jeden Fall beitragen. Klar.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort von dir. Ja, schön, dass du da warst, Björn. Das war ja auch wieder ein ziemlich langer Laberlümmel, den wir uns beide hier angehangen haben.
Liebe Zuhörer. Ja, hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Liebe Zuhörer, bitte like, kommentiert und teilt diese Folge. Ich habe es ja auch schon in anderen Folgen gesagt, wir haben jetzt einen Patreon-Account, der dieses Projekt massiv unterstützt, weil wir müssen neue Audio-Interfaces kaufen, wir brauchen weitere Mikrofone, wir wollen ja auch hier bald das Format ein bisschen ausbauen und Themensendungen anbieten, wo mehrere Gäste anwesend sind und simultan sich miteinander unterhalten können und damit das aufzeichnen können. Und das kostet alles ein Heidengeld. Das Studio steht ja jetzt auch bei mir im Keller. Es gibt auch erste Gäste, die da jetzt schon drin waren und noch kommen werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dementsprechend bei Patreon Gönner und Produzenten vielleicht werdet. Alle Infos und Links, auch hier eine Verlinkung zu der App, zu Couleurbummel, findet ihr dann in den Shownotes. Bis dahin, geht mal wieder bummeln. Bei anderen Häusern, das ist auch schön. Macht's gut, auf Wiederhören.